Wie gesagt, guten Morgen. Ich freue mich riesig, dass wir hier mit drei Gemeinden zusammen sind und dass wir in einer Zeit leben, wo die Unterschiede zwischen all diesen Gemeinden immer weniger wichtig und das, was wir gemeinsam haben, immer weniger wert. Und dass wir auch so auch gleich zusammen das Mahl des Herrn das feiern dürfen, das ist eine große Freude. Ich will eigentlich ein bisschen darauf anspielen, durch einige Verse, die ich lesen möchte aus dem Matthäusevangelium. Und das wollen wir jetzt tun. Es ist eine Einführung zum Mahl des Herrn, könnte man sagen. Erst aus Matthäus 24. Ich lese aus der revidierten Elberfelder Übersetzung. Matthäus 24, Vers 14. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Dann aus Kapitel 26, wo der Herr das Mahl des Herrn eingesetzt hat, und da lesen wir in Vers 29, 26, Vers 29, ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jedem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Und dann noch aus Kapitel 28, die letzten Verse, ab Vers 18, und Jesus trat herzu und redete mit ihnen, und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wenn ihr richtig mitgelesen habt, dann habt ihr gemerkt, dass es drei Verse sind, die handeln über ein ganz wichtiges Thema im Neuen Testament, eigentlich in der ganzen Bibel. Ich werde es noch etwas stärker ausdrücken. Das allerwichtigste Thema in der ganzen Bibel, darüber kann man sich streiten. Man könnte sagen, das wichtigste Thema ist Gott, ist Jesus Christus. Aber jetzt mal abgesehen von Personen, würde ich sagen, das wichtigste Thema in der Bibel ist das Reich Gottes. Na, ich höre keine Proteste, also lassen wir das erstmal stehen. Das Reich Gottes. Es ist viel wichtiger, als wir sehr oft gedacht haben. Traditionell, sowohl römisch-katholisch als auch traditionell protestantisch, war das Evangelium eigentlich, was man nennen könnte, das Evangelium der Gnade Gottes für arme Sünder. Das ist ein wunderbares Evangelium, wollen wir auch gerne beibehalten, aber es ist ein bisschen einseitig. Und dagegenüber haben wir gerade gelesen in Matthäus 24, Vers 14, über das Evangelium des Reiches Gottes. Und das heißt dort sogar, dass das Evangelium des Reiches gepredigt wird, besonders in der Endzeit. Wenn das an alle Nationen gepredigt worden ist, dann wird das Ende sein. Und in dem Rahmen des ganzen Kapitels sehen wir, das Ende bedeutet, dass der Messias kommt mit den Wolken des Himmels und dass das Reich Gottes in Macht und Herrlichkeit anbricht. Also es gibt nicht nur das Evangelium der Gnaden Gottes für arme Sünder, es gibt auch das Evangelium des Reiches. Nun, wenn ich mit dem Mikrofon durch den Saal gehe und ich frage euch, was ist das Evangelium der Gnade Gottes für arme Sünder, dann wisst ihr das alle haargenau. Wir sind ja alle ursprünglich katholisch oder traditionell protestantisch gewesen, nicht? Und auch für viele evangelikale Christen ist das so, das Evangelium bedeutet, dass man sich bekehrt, man glaubt an den Herrn Jesus und wenn man dann stirbt, dann geht man zum Himmel. Diese Endzeitlehre ist so klein, die kann ich auf einem Fingernagel schreiben. Und sie ist auch richtig, aber sie ist einseitig. Wenn ich aber fragen würde, was ist das Evangelium des Reiches? Evangelium, das heißt frohe Botschaft. Was ist die frohe Botschaft des Reiches Gottes? Da würdet ihr mehr Schwierigkeiten haben, das kurz zusammenzufassen, weil das eigentlich sehr vernachlässigt ist. Und ich bin sehr dankbar, dass wir gerade, wo wir in der Endzeit leben, das glaube ich wenigstens, dass diese Wahrheit des Reiches Gottes sehr viel ausführlicher bekannt geworden ist und auch gepredigt wird. Und gerade in Bezug auf die Einsetzung des Herrnmahles wird das so gesagt: Ich werde von Brot und besonders vom Wein wieder neu mit euch essen und trinken im Reich meines Vaters. Da verbindet der Herr Jesus ausdrücklich das Reich des, das Mahl des Herrn mit dem Reiche des Vaters. Und das will ich auch so heute tun. Aber da müssen wir erst darüber klar sein, was denn diese Beziehung ist. Wir lesen in 1. Korinther 11, dass wir essen und trinken beim Mahl des Herrn, bis er kommt. Aber wir haben das zu einseitig gesehen als das Kommen des Herrn für seine Gemeinde, wo er, der Bräutigam, die Braut in den Himmel hineinführen wird. Das ist auch ein wunderschöner Gedanke und bleibt auch stehen, aber ist einseitig. Ich denke, wenn Paulus darüber schreibt, dass wir essen und trinken in Blick auf die Zukunft, dann sagt mir das erstens, dass wir beim Mahl des Herrn nicht nur zurückschauen in die Vergangenheit, als ob es nur um die Leiden des Herrn gehen würde. Es heißt da tatsächlich, wir verkündigen den Tod des Herrn, aber das geht nicht ohne die Auferstehung, ohne des Herrn Rückkehr zum Himmel, seine Verherrlichung in Blick auf die Zukunft. Der Tod des Herrn ist die Grundlage für alles. Aber wir schauen eben nicht nur zurück, denn es geht um das Mahl des Herrn, wir schauen nach vorne. Und nicht nur auf sein Kommen für seine Braut, sondern, und jetzt kommen wir etwas näher ans Thema, sondern um das Reich als die Macht des Herrn, die einmal durchbrechen wird in der Weltgeschichte und Frieden und Gerechtigkeit auf diese Erde bringen wird. Und wenn man so jeden Tag sich die Nachrichten anschaut und anhört, ich jedenfalls wohl, dann bete ich jeden Tag, dass dieses Reich des Herrn in Macht und Herrlichkeit einbrechen wird, durchbrechen wird, durch die Geschichte hindurch, dass der Herr endlich zu seiner Ehre kommen wird, wenn er wiederkommt mit den Wolken des Himmels und die Erde endlich gefüllt wird mit Gerechtigkeit, mit Frieden, das wäre ja wunderbar. Und ich möchte heute, wenn wir das Mahl des Herrn zusammen feiern, mehr unser Blick auf diese Zukunft richten. Eigentlich ist gerade das Matthäusevangelium dafür natürlich auch sehr geeignet. Es fängt damit an, der Herr Jesus ist der verheißene Messias, Kapitel 1, in seinem Geschlechtsregister. Matthäus möchte gerne beweisen, dass der Herr Jesus der verheißene Messias von Israel ist, aber auch zeigen, warum Israel ihn verworfen hat und wie das Heil, die Botschaft des Reiches dann zu allen Nationen gekommen ist und viele aus den Nationen gesammelt werden. Und da denke ich ganz besonders auch an die Worte, die wir gelesen haben in Matthäus 28. Ich denke, viele von uns würden uns sicherer fühlen in Lukas 24. Denn da heißt es, dass der Herr Jesus seine Apostel aussendet, um Vergebung, Bekehrung, Vergebung von Sünden zu predigen. Ach, das ist das Evangelium der Gnaden Gottes für arme Sünder, das ist uns alles sehr vertraut. Bekehrung, Vergebung von Sünden. Darüber wird in Matthäus 28 gar nicht gesprochen. Da lesen wir ganz was anderes. Der Herr Jesus fängt damit an zu sagen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Er präsentiert sich, er stellt sich dar als der König, nicht nur der König Israels, sondern als der König der Welt. Er hat alle Macht. Nicht nur auf Erden, nicht nur in Israel, sondern auf der ganzen Erde. Nicht nur auf der Erde, sondern auch in den Himmeln. Er hat alle Macht. Er ist der König. Und er sagt dort, diese Botschaft müsst ihr in dieser Welt predigen. Wie Matthäus 24, Vers 14 sagt, wir haben es gelesen, das Evangelium des Reiches. Wir müssen nicht nur das Evangelium der Gnaden Gottes für arme Sünder predigen, sondern auch das Evangelium des Reiches. Und wie machen wir das? Ich bin der König, sagt er. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Mit dieser Botschaft schicke ich euch in die Welt. Und ihr müsst, das ist wieder ganz was anderes als das Evangelium der Gnaden Gottes für arme Sünder, ihr müsst alle Leute zu meinen Jüngern machen. Was heißt das denn? Nicht einfach zu Gläubigen machen, zu Jüngern Jesu. Das heißt, ihr müsst die Leute dazu bringen, dass sie meine Nachfolger werden, mir dienen werden, tun werden, was ich denen sagen würde, dass sie mir vertrauen, darüber haben wir des Öfteren schon gehört diesen Morgen, dass sie mir nachfolgen, mich gehorchen, weil ich der König bin. Wir sind seine, das Wort steht so nicht im Neuen Testament, aber das sage ich jetzt mal so, wir sind seine Untertanen, er ist der König. Ich habe das selber lernen müssen in einer harten Weise. Es war sicher, vielleicht vor 40 Jahren, ich war auf einer Bibelkonferenz in Holland und da war auch eine ganze Reihe von englischen Brüdern dort. Und ich hatte mich selber auch beteiligt, als wir da Epheser 5 besprachen und da heißt es auch, da wird auch gesprochen von dem Reich Gottes. Und wie ich das so gelernt habe, habe ich da auch einige Ausführungen gemacht über das Reich. Und das Einzige eigentlich, was wir damals von dem Reich wussten, das ist, dass der Herr Jesus einmal kommen würde und dann würde das tausendjährige Reich anfangen. Und da stand ein Bruder aus England auf und ich hatte die Aufgabe, diese Brüder zu übersetzen. Der hat mich also streng ermahnt und ich musste die Ermahnung selber auf Holländisch übersetzen. Deshalb habe ich das auch nie vergessen. Nicht, weil ich mich schämte, sondern weil er mir etwas ganz Neues beibrachte, was mir eigentlich bis dahin noch gar nicht so bewusst war. Nämlich, Willem, du hast recht, wir werden in der Zukunft mit dem Herrn Jesus regieren. Aber darum geht es hier gar nicht. Hier geht es um die heutige Zeit. Und in der heutigen Zeit sind wir keine Mitregierer mit ihm, Mitkönige, wir sind seine Untertanen. Wir sind seine Jünger. Im Reich Gottes zu sein, bedeutet, dem Herrn Jesus nachzufolgen und ihm zu gehorchen. Das war wie ein Blitz. Mensch, was weiß ich eigentlich? Ich ermahnte, das hat mir nicht so viel ausgemacht, sondern dass ich dachte, Mensch, was weiß ich eigentlich noch wenig davon, von dieser Seite, was das Reich bedeutet für heute. Und ich hätte es schon längst lesen können in Matthäus 28. Ihr sollt alle Nationen, alle Leute in dieser Welt zu meinen Jüngern machen. Und wie oft haben Christen gedacht, nun ja, wenn ich an den Herrn Jesus geglaubt habe, kann mir nichts mehr passieren. Ja, das war ja auch ganz wichtig, Unverlierbarkeit des Heils. Wenn man einmal den Herrn Jesus angenommen hat, kann dir nichts passieren und wirst am Ende in den Himmel hineingehen. Wunderbar. Aber Jünger Jesu zu sein, Jünger Nachfolge, Gehorsam, Widmung, Hingabe. In dem alten Liederbuch, das wir damals gebrauchten, habe ich festgestellt, war fast, mit einigen Ausnahmen, fast kein Lied zu finden, das von dieser Hingabe sprach. Es war alles wundervoll, aber Jesus ist für uns da und am Ende wird er seine Braut in den Himmel führen, alles toll. Aber Hingabe, Gehorsam, Widmung, Nachfolge, Jüngerschaft, es war alles sehr vernachlässigt. Und von dem Augenblick an habe ich angefangen, das zu studieren. Und wie gesagt, ich fand das einfach so in Matthäus 28. Und wie mache ich alle Leute zu meinen Jüngern? Und wie macht man das, indem man sie tauft? Selbst bei der Taufe, ich war 12 Jahre alt, als ich getauft wurde, und die einzige Frage, die ich zu beantworten hatte, eigentlich etwas mehr noch, aber das war doch die Grundfrage. Glaubst du, dass der Herr Jesus für deine Sünden am Kreuz gestorben ist? Und ich konnte freimütig Ja sagen. Das ist auch eine wichtige Frage, davon sage ich nichts. Es ist aber wieder einseitig. Ich habe nachher selber auch Menschen getauft. Nicht so viel, aber ich habe nicht gefragt, nur glaubst du, dass der Herr Jesus für dich gestorben ist? Ich habe gesagt, glaubst du, willst du dein Leben dem Herrn Jesus übergeben? Willst du ihm nachfolgen? Willst du ihm gehorchen? Möchtest du tun, was er sagt? Sagst du bald zu der ganzen Gemeinde oder allen, die da anwesend sind, der Jesus ist mein persönlicher Herr. Ihm gehöre ich an, ihm will ich nachfolgen, ihm will ich gehorchen. Mache sie zu meinen Jüngern, indem ihr sie tauft. Und was heißt es dann? Dann müsst ihr denen beibringen, alles, was ich euch geboten habe. Denn wenn man in das Reich des Herrn hineingeht, dann wird man dem Herrn dieses Reiches unterwürfig. Da muss man seinen Gesetzen nachfolgen. Sobald ich über die holländisch-deutsche Grenze fahre, muss ich doch ein Minimum Verständnis von den deutschen Gesetzen haben. Zum Glück sind die meistens dieselben wie bei uns. Ich muss aber wissen, dass man zum Beispiel auf der rechten Seite der Straße fährt, wird jedenfalls herzlich empfohlen und das passt uns auch gut. Und es gibt viele andere Gesetze, manche auch, die neu sind, aber ich habe mich diesen Gesetzen zu unterwerfen, wenn ich in diesem Land bin. Das hören wir nicht gerne. Es ist viel schöner daran zu denken, dass der Jesus immer auf unserer Seite steht, dass er uns beschützt, dass wir ihm vertrauen dürfen und am Ende gehen wir auch noch in den Himmel hinein. Aber daran zu denken, gehorsam, jeden Tag fragen, Herr, was willst du, dass ich tun werde? Herr, wie sieht mein Weg aus? Was darf ich für dich tun? Was willst du, dass ich tue? Was willst du, dass ich denke? Was willst du, dass ich sage? Das ist viel schwieriger. Also sobald jemand aus dem Taufwasser aufsteigt, noch ganz nass, dann sagen wir zu ihm, willkommen in den Kampf. Sehr ermutigend, nicht? Aber so ist nun die Realität, die Wahrheit. Wenn man aus Ägypten zieht, dann kommt man durch das Rote Meer. Auf der anderen Seite ist noch nicht das verheißene Land, sondern die Wüste. Willkommen in die Wüste. Willkommen in den Kampf. Willkommen in ein Leben des Gehorsams, der Nachfolge, der Jüngerschaft Jesu. Das ist die Taufe. Wir taufen, damit sie jünger werden. Natürlich wollen wir zuerst wissen, ob sie bekehrt sind. Das ist ja klar. Aber wir taufen sie, weil sie jünger werden sollten. Und Nachfolger des Herrn. Wir taufen sie, damit sie lernen alles, was der Herr geboten hat. Und dass sie das auch verstehen werden und in die Praxis umsetzen. Wir taufen nicht, weil etwas mit diesen lieben Leuten geschehen ist, obwohl das auch dazu gehört, aber ganz besonders im Blick auf ihr weiteres Leben. Das sagt Paulus in 1. Korinther 10, von diesem Durchgang durch das Rote Meer. Sie wurden getauft auf Mose hin. Sie verließen den Bezirk der Sünde, der Macht Satans, und sie kamen in die Wüste, aber sie gingen hinter Mose her. Er war der Chef. Er hatte alle Macht über sie im Namen Gottes. Ihm mussten sie nachfolgen, ihm mussten sie gehorchen. Und so ist es beim Mahl des Herrn auch. Wir haben zu viel betont, was in der Vergangenheit liegt, und zu wenig betont, dass wir das Mahl des Herrn feiern im Blick auf die Zukunft. Ich las mal eine schöne Geschichte aus England. Es war im Mittelalter, glaube ich, da gab es noch so Bürgerkriege und es gibt da eine Stadt mit Namen Chester. Und diese Stadt war erobert von einem fremden Herrn in einem dieser Bürgerkriege. Und der Herr dieser Stadt hatte die Stadt verlassen müssen, er war weg. Und manche Leute folgten dem neuen Herrn, weil es ihnen besser passte, da waren sie sicherer. Aber viele blieben dem anderen Herrn treu. Er war zwar nicht dabei, aber er hatte ihnen versprochen, ich komme wieder. Und in der Zwischenzeit möchte ich, dass ihr mir treu bleibt. Und ab und zu kamen sie zusammen, im Geheimen. Oder feierte sie eine Mahlzeit. Sie hatten eine Platte aus Silber, ganz schön gemacht. Und wenn man den Kelch auf diese Platte stellte, dann sah man die Widerspiegelung dieses Kelches in der Platte. Ein bisschen kompliziert zu erklären. Aber indem man das machte, sah man plötzlich in dieser Widerspiegelung das Gesicht des Herrn, der seine Stadt verlassen musste. Aber versprochen hatte, ich komme wieder. Und als sie dann aßen und tranken, dann sagten sie zu sich selbst und sie sagten zueinander, wir bleiben unserem Herrn treu, wir verlassen ihn nicht, wir machen nichts, das gegen seinen Willen sein würde, wir unterwerfen uns nicht dem neuen Herrn, wir werden ihm widerstreben, so viel wir können, aber wir bleiben unserem Herrn treu und wir freuen uns darauf, dass er bald wiederkommt. Das hat er so gesagt. Sie aßen und tranken nicht wegen der Vergangenheit. Sie aßen und tranken im Blick auf die Zukunft, weil sie sich freuten auf sein Wiederkommen. Und dann würde alles gut sein. Dann würde wieder Friede und Gerechtigkeit für die Stadt anbrechen. Dann würde es alles wieder so sein wie früher. Und sie freuten sich gewaltig darauf. Und sie machten einander Mut. Wir bleiben unserem Herrn treu. Und so möchte ich in Kürze, dass wir in Kürze auch das Mahl des Herrn feiern werden. Vielleicht mal ganz anders, als was ihr gewohnt seid. Und wir vergessen dabei nicht, dass das Mahl des Herrn auch an den Tod des Herrn erinnert? Natürlich nicht. Das ist ja die Grundlage für alles. Es kann überhaupt keine Wiederkunft geben, es kann überhaupt nicht das Reich von Macht und Herrlichkeit geben, ohne dass der Herr Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Das vergessen wir nicht. Es ist nur einseitig. Wir essen und trinken auch im Blick auf die Zukunft. So wie die Taufe gegründet ist in dem Tod des Herrn Jesus, wir taufen auf seinen Tod hin, Römer 6, aber ganz besonders im Blick auf die Zukunft ist, Jünger Jesu, die sich darauf freuen, dass einmal er tatsächlich sichtbar die Macht haben wird über Himmel und Erden, so ist es auch beim Mahl des Herrn. Wir essen und trinken im Blick auf die Zukunft und inzwischen erneuern wir unsere Hingabe. Ihr wisst, dass traditionelle Christen, katholisch oder protestantisch, von einem Sakrament reden. Das haben wir nicht so gern, aus verschiedenen Gründen, die tun jetzt nicht zur Sache. Aber das Wort Sacramentum auf Lateinisch, das bedeutet so viel wie, ich weiß nicht, ob das ein gutes deutsches Wort ist, wie Kriegseide. Ein Sacramentum war die Eide, die man schwören musste, als man als Soldat in die römische Armee eintrat. Man musste dem Kaiser seine Treue schwören und auch seinem Kommandanten und so weiter. Und ich habe immer mich gewundert, warum die Christen das Wort Sakrament übernommen haben, bis ich verstand, dass eigentlich sowohl in der Taufe als im Mahl des Herrn dieses Element vorhanden ist. Hier bin ich, Herr. Ich lasse mich heute taufen, das tut man nur einmal im Leben. Ich lasse mich taufen und ich zeige damit vor allen Leuten, nicht nur, dass ich dir angehöre, dass du mein Heiland geworden bist, dass du für meine Sünden gestorben bist, sondern dass ich im Rest meines Lebens dir nachfolgen möchte. Du bist mein Herr. All meine Freunde sind hier, all meine Verwandte sind hier, und viele Brüder und Schwestern sind hier und die sind alle Zeugen. Und hier stehe ich nass vor dir und ich sage, Herr, dir möchte ich nachfolgen. Ich werde dabei ab und zu versagen, aber durch deine Kraft darf ich immer wieder neu anfangen. Und des Öfteren, sehr schön ist es, jede Woche machen zu dürfen, feiern wir das Mahl des Herrn. Und da sagen wir es jede Woche. Herr, in der vergangenen Woche ist es nicht alles gut gegangen. Ich war nicht immer so treu. Manchmal habe ich doch meinen eigenen Willen getan. Aber das will ich eigentlich nicht, Herr. Du weißt, tief in meinem Herzen will ich das gar nicht. Und du hast mir doch auch die Kraft geschenkt, Herr, um dir nachzufolgen. Und ich möchte eigentlich, wenn ich esse und trinke, es aufs Neue sagen, Herr, ich möchte dein Jünger sein, auch in der kommenden Woche. Ich möchte dir nachfolgen und nicht meinen eigenen Gedanken, nicht meinen eigenen Willen, nicht was anderen mir sagen, sondern was du mir sagen wirst. Das ist ja wundersam. Ich werde euch meine drei Lieblingsverse über das Reich im Neuen Testament erzählen. Ganz kurz. Und sie sind wie Haken, woran man die ganze Lehre des Reiches vielleicht aufhängen kann. Der erste Vers ist Kolosser 1, Vers 13. Wo es heißt, dass wir aus der Finsternis hinausgezogen sind und hinübergebracht in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Vielleicht hat einer oder andere gedacht, Gehorsam, Gebote, Nachfolge, Hingabe, das hört sich alles so gesetzlich an. Ja, tatsächlich im Reiche Gottes hat man mit Gesetzen zu tun, da kannst du nicht machen, was du selber willst. Er ist der Chef, nicht du. Er ist der, alle Macht hat im Himmel und auf Erden, auch über dein Leben. Und die Gesetze sind sehr wichtig. Die Juden haben 613 Gesetze, aber jemand hat mal alle Imperative im Neuen Testament zusammengezählt und kam auf 1050. Wir sind noch schlimmer dran als die Juden. 1050 Gebote und Verbote. Und trotzdem, wenn man fragt, was sind denn all diese Gebote? Die Juden können euch genau erzählen, welche 630 das sind. Aber im Neuen Testament kann man die nur in einem Gebot zusammenfassen. Das Gebot der Liebe. Der Kirchenvater Augustinus hat gesagt, Delige et facquot fis, hab lieb und mach, was du willst. Na, das hört sich gut an, nicht? Das heißt, wenn man das Gebot der Liebe hundertprozentig durchführt, dann sind alle anderen Gebote in gewisser Hinsicht überflüssig. Die kann man vergessen. Die vergisst man nicht, die sind eigentlich in diesem einen Gebot beinhaltet. Ich liebe meinen Herrn und deshalb liebe ich meine Geschwister, liebe ich meine Frau. Nicht nur mit der natürlichen Liebe, sondern mit der Agape-Liebe, wie Epheser 5 sagt, mit der göttlichen Liebe. Die Liebe beherrscht alles. Das Gesetz im Reich Gottes, ich brauche die gar nicht alle 1050 aufzuzählen. Sie werden zusammengefasst, indem der Herr Jesus gesagt hat, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch liebt. So wie ich euch geliebt habe, nicht wie ihr euch selbst liebt, so wie es im Alten Testament steht, sondern wie ich euch geliebt habe. Wenn wir einander lieben und dem Herrn lieben mit dieser Liebe, so wie der Herr uns geliebt hat, also mit einer übernatürlichen Liebe, dann sind alle anderen Gebote diesem einen Gebot unterwürfig. Das Reich ist das Reich der Liebe. Ein Reich der Gebote, ja, aber es sind alles Gebote der Liebe. Es sind alles Gebote, die nur vom Herrn aus auch uns gegeben sind, weil er uns liebt. Wir sind ein Produkt seiner Hand, aber hat auch eine Gebrauchsanweisung dabei geliefert, wie man mit diesem Produkt umgehen muss. Er weiß nämlich, wie wir zusammengesetzt sind, ist ja selber der Schöpfer, und diese Gebrauchsanweisung, das sind seine Gebote. Und alle 1050 werden in diesem einen Gebot zusammengefasst. Er kennt uns und er gibt uns seine Gebote nicht, um uns das Leben zu erschweren, sondern weil er uns liebt und weil er weiß, dass wenn wir bei seinen Geboten bleiben, es uns gut gehen wird. Ich las von einem Mann in Amerika, der stecken geblieben war in der Wüste mit seinem neuen schönen Auto und er wusste wirklich noch etwas von Autos, aber er schaffte es nicht, das Ding zu reparieren. Da stand er nun in der Wüste. Aber da kam ein großes Auto angefahren mit Chauffeur. Ein Mann stieg aus in dreiteiligem Anzug. Ich dachte, was muss dieser feine Herr nun von Autos wissen? Aber der Mann sagte, mach mal die Haube auf, und da guckt er da runter und sagt, probier mal das und das, und da klappt es wieder. Und er sagt zu dem Mann, ich kenne doch sehr viel von Autos, ich habe es nicht fertig gebracht. Wie haben Sie das denn gemacht? Wie konnten Sie das so schnell regeln? Und der Mann sagte, I made this car. Es war Henry Ford. Er hat auch mich gemacht. Er hat auch dich gemacht. Er weiß genau, wie wir funktionieren. Er weiß genau, was das Beste für uns ist. Viel besser, als wir es selber wissen. Wer bei seinen Geboten bleibt, tut gut und vernünftig. Denn seine Gebrauchsanweisung, wenn du ein Auto kaufst in Deutschland, nicht? Dann steht da in Gebrauchsanweisung, man muss Benzin hineinwerfen. Aber es ist dein Auto. Wenn du sagst, ich schmeiße lieber Buttermilch da hinein, bist du frei, das zu machen, ja oder nein? Du bist frei. Aber du wirst merken, dass das Auto auf Buttermilch weniger gut funktioniert. Besser bleibt man bei der Gebrauchsanweisung. Der Herr hat uns gemacht. Und im Reiche des Herrn sind all seine Gebote Liebe. Alles uns zum Nutzen, alles uns zum Guten, weil er uns liebt und weil er uns kennt. So, das war mein erster Lieblingsvers. Der zweite ist 1. Korinther 4, Vers 20. Das Reich Gottes besteht nicht nur aus schönen Worten, sondern aus Kraft. Der Paulus schreibt da über seine Kritiker. Jeder, der mal einen öffentlichen Dienst macht, hat seine Kritiker. Und das ist auch gut so, das muss auch so sein. Denn der Jesus hat in Lukas 6 gesagt, wehe euch, wenn alle Menschen gut von dir reden. Also wenn alle Menschen gut von mir reden würden, dann gehe ich zum Herrn und sage, Herr, was habe ich falsch gemacht? Irgendwie stimmt was nicht. Das sagt der Herr, wehe euch, wenn alle Menschen gut von dir reden. Also Kritiker gibt es überall. Aber Paulus sagt von diesen Kritikern in Korinth, die immer was zu meckern hatten über seinen Dienst, wenn ich zu euch kommen werde, da werde ich euch mal nachfragen, ihr Kritiker. Wie viele Leute habt ihr neulich zum Herrn geführt? Für wie viele Kranken habt ihr gebetet und sie sind gesund geworden? Wo ist die Kraft? Auch in der Gemeinde Gottes haben wir genügend schöne Worte. Wo ist aber die Kraft des Heiligen Geistes? Und jeder Jünger Jesu muss diese Kraft des Heiligen Geistes in seinem Leben kennen, wie auch immer. Ich bete vor jeder Predigt und ich predige jetzt 50 Jahre. Ich habe das vor kurzem in meiner Gemeinde gefeiert, weil ich da vor 50 Jahren meine erste Predigt gehalten hatte. Und ich habe immer gebetet, ich glaube nicht, dass ich das je vergessen habe, um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich sage nicht, dass das immer so geschehen ist und ich sage nicht, dass nichts vom Fleisch dabei war, das sage ich nicht. Ich spreche über das Sehnen meines Herzens. Denn ohne Kraft sind wir nirgends. Ohne Kraft ist K3 nirgends. Ohne Kraft ist EFG nirgends. Ohne Kraft ist City Church nirgends. Dann wird es nur unsere eigenen Spielchen. Und diese Welt bedarf unsere Spielchen nicht. Paulus sagt, wir brauchen Kraft. Wir sind gesalbt mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, so wie der Herr Jesus, Apostelgeschichte 10, Vers 38. Er war gesalbt mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, das heißt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Es ist ja wunderbar, man kommt aus Ägypten in die Wüste und man denkt, oh, alles öde und leer, alle Schwachheit. Ja, von unserer Seite schon, aber ihm ist die Kraft. In Jesaja 63 greift der Prophet zurück auf diese Wüstenreise und er schreibt, dass der Heilige Geist, das wird man nicht so oft finden im Alten Testament, diesen Ausdruck, Heiligen Geist, aber dort wird dieser Ausdruck benutzt. Er war mit seinem Heiligen Geist bei denen. Also das Reich wird gekennzeichnet von Liebe, zweitens von dem Heiligen Geist. Liebe, Heiliger Geist. Ich möchte noch was dazu sagen. Wenn der Herr Jesus diskutierte mit den Pharisäern, das fällt mir so gerade ein, Matthäus 12, aber es ist so wichtig, dann sagen die Leute zu ihm, dass er durch Beelzebul die bösen Mächte ausgetrieben hat. Das war natürlich absurd. Er trieb die Trawanten vom Beelzebul auch durch Beelzebul, als ob Satan gegen sich selbst gekehrt wäre. Nein, er sagte, es gibt ein Reich Satans, das einzige Mal in der Bibel, dass vom Reich Satans gesprochen wird, Matthäus 12. Königreich heißt das buchstäblich, ein Kingdom, vom Reich Satans und vom Reich Gottes. Und dann sagt er etwas ganz Wichtiges, Vers 28, Matthäus 12, Vers 28. Wenn ich durch die Kraft Gottes, durch den Geist Gottes, die Dämonen austreibe, dann habt ihr den Beweis, dass das Reich Gottes tatsächlich in diese Welt eingebrochen ist. Man kann ja so viel sagen. Durch mich kommt das Reich in diese Welt. Wo ist denn die Kraft? So wie Paulus das die Korinther gefragt hat. Wo ist denn die Kraft? Und der Jesus sagt, guck mal, was ich mache. Hier ist eine Kraft, die größer ist als die Kraft Satans. Durch den Fall des Menschen in 1. Mose 3 war das Reich Satans angebrochen. Der erste Mensch hatte die Macht überliefert, dem Satan überliefert. Seitdem haben wir es mit dem Reich Satans zu tun. Und wir haben es noch immer mit dem Reich Satans zu tun. Deshalb gibt es geistlichen Kampf, sagt Epheser 6. Das Reich Satans ist noch immer da. Das ist ein großer Unterschied zwischen dem kommenden Reich, wenn das Reich Satans vorbei ist. Wir leben noch immer in diesem Kampf. Deshalb brauchen wir auch Kraft. Kraft in diesem geistlichen Kampf gegen das Reich Gottes, Reich Satans. Und dann sagt der Herr, wie gesagt, wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann seht ihr, wir haben eine geistliche Wirklichkeit zu tun. Das Reich Gottes ist eingebrochen. Jedes Mal, wenn ich in dem Leben von Christen, jungen Christen, sehe, wie die Kraft Gottes sich in ihnen manifestiert, da weiß ich, auch in dessen Leben, in deren Leben, ist das Reich Gottes dabei, Wirklichkeit zu werden. Das ist ja wunderbar. Und zum Schluss, der Jesus sagt zu Nikodemus in Johannes 3, ohne das Reich Gottes, ohne die Wiedergeburt, ist es nicht möglich, in das Reich Gottes hineinzugehen. Das heißt auch, sogar, sagt ihr, ist es nicht möglich, das Reich Gottes zu sehen, es zu unterscheiden. Was wir brauchen, sind nicht kluge Theologen, obwohl ich nichts dagegen habe, ich habe viele selber ausgebildet, aber es ist nicht genug. Reine Erkenntnis bringt uns nichts. Die Pharisäer hatten die Erkenntnis, wo der Messias geboren werden würde, nämlich in Bethlehem. Sie konnten das sofort nachweisen, Micha 5. Aber keinen von denen hatte Interesse daran, in Bethlehem mal nachzuschauen, was da geschehen wäre. Wie die Weisen aus dem Osten das getan haben, aus dem Morgenland. Mit Bibelerkenntnis als solche, kommt man nicht so weit. Aber Wiedergeburt bedeutet neues Leben. Neues Leben. Und das ist Leben, das nicht nur einmal anfängt, so wie bei der Geburt eines Menschen, natürlich, aber dieses neue Leben in einem kleinen Kind muss sich entwickeln, muss sich entfalten. Also ihr müsst ein bisschen weitergekommen sein, als das letzte Mal, als ich hier war. Einmal am Ende des Jahres habe ich meine Frau gefragt, glaubst du, dass ich geistliche Fortschritte gemacht habe in diesem Jahr? Da musste sie sehr lange nachdenken, das war mir schon peinlich. Und hat sie gesagt, ein bisschen schon, glaube ich. So einfach ist das alles nicht. Und keiner ist natürlich so streng, aber auch so ehrlich als die eigene Frau. Hast du schon Fortschritte gemacht? Bist du ganz zufrieden mit dir selbst, so wie du jetzt bist? Bist du ganz zufrieden? So geht alles gut? Die Zeit geht an, geht weiter und weiter. Habt ihr noch weitere Verabredungen heute? Aber das war mein dritter Vers. Ich hätte noch mehr erzählen können. Es ist gut so. Lasst das Leben an euch entfalten, in Liebe. Lasst es ein Leben in Kraft sein. Leben, Liebe, Kraft. Es ist gut so. Wenn wir jetzt beten werden für Brot und Kelch, denkt dann an das, was ich gesagt habe. Wir denken zurück an die Leiden des Herrn. Aber habt mal einen Vorsatz in euren Herzen, schönes Wort, ein Vorsatz, ein Vornehmen des Herzens. Für eine kommende Woche, für eine neue Saison, wo jeder von den drei Gemeinden wieder den eigenen Weg geht, das ist alles prima. Aber überleg mal, persönlich und gemeinschaftlich, wollen wir in einem Jahr Fortschritte gemacht haben? Weitere Fortschritte in der Liebe aus Gemeinden zueinander, in der Entfaltung der Kraft des Heiligen Geistes? Lass uns dafür beten. Wir beten für das Mahl des Herrn. Herr Jesus, wir danken dir, dass du in der letzten Nacht deines Lebens Brot genommen hast. Und hast uns gezeigt, es geht nicht nur um deine Leiden, es geht auch nicht nur um die Zukunft, es geht nicht nur um das Reich, es geht um dich. Wir essen und trinken zu deinem Gedächtnis. Denn so leicht, Herr, vergessen wir dich. Und sind wir mehr mit unseren Sachen beschäftigt. Wir können sogar sehr mit der Gemeinde beschäftigt sein, mehr als mit dir. Mit dem Gottesdienst beschäftigt sein, mehr als mit dir. Aber ohne dich bedeutet dieser Gottesdienst überhaupt nichts. Bedeutet Gemeinde zu sein in Schwelm oder wo auch immer, überhaupt nichts. Herr Jesus, du bist der Mittelpunkt, nicht nur unserer Zusammenkunft, nicht nur bei der Feier dieses Mahles. Du bist der Mittelpunkt meines Lebens, meines Herzens. Und Herr Jesus, ich möchte es vor dir aussprechen, indem ich esse und trinke. Ich will dir neu mein Leben übergeben. Ich will in der kommenden Woche doch ein bisschen anders sein als vorher. Ich möchte immer Fortschritte machen in meiner Hingabe, in meiner Widmung, in meinem Gehorsam, in meiner Liebe zu dir, in meiner Liebe zu anderen Geschwistern, in meiner Liebe zu den Menschen, die mich umgeben. Ich danke dir für die Kraft des Heiligen Geistes, wodurch ich diese Fortschritte machen kann. Von mir selber bin ich schwach, aber du bist stark. Ich sage es in der Ich-Form, Herr, und ich hoffe und erwarte, dass viele hier unter uns in ihren Herzen das mir nachsprechen können und nachsprechen werden, auch in dieser Ich-Form. Ich habe so oft versagt, Herr. Ich möchte aber mehr aus deiner Kraft leben. Ich möchte mehr aus deiner Liebe leben, Herr. Ich möchte mehr für dich leben. Und ich möchte, dass meine Gemeinde mehr für dich lebt. Ich möchte, dass wir als Gemeinden in Schwelm mehr ein Zeugnis für dich sind, ein Zeugnis der Einheit, aber auch ein Zeugnis der Liebe des Herrn. Herr, ich möchte, dass du noch mehr den ersten Platz in meinem Leben haben wirst. Herr, du bist der Mittelpunkt meines Lebens. Du bist das Allerbeste, was ich habe. Und ich danke dir, dass ich dein Diener sein darf. Ich danke dir, dass ich dir nachfolgen darf. In aller Schwachheit, aber zu gleicher Zeit in deiner Kraft. Und lass jeder von uns das so in dieser Ich-Form sagen. Wir nehmen nicht nur teil, weil wir wiedergeboren sind, weil wir Anteil an dir haben. Wir nehmen teil, weil wir das tun mit dem inneren Wunsch, mit dem inneren Verlangen, sogar Sehnsucht, jünger zu werden, die mehr zu deiner Ehre da sein werden in dieser Welt. Bis der Augenblick kommt, tatsächlich, dass das Reich in Macht und Herrlichkeit einbrechen wird in diese Welt und jeder Krieg, jeder Unfrieden vertrieben wird. Und deiner Gewalt. vor deiner Herrlichkeit. Wir freuen uns darauf, Herr. Und danken dir für dieses Brot und für diesen Kelch. Amen.